ausklingenden Stille Nachtjahr haben das Salzburger Friedensbüro und die Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen zwei hochkarätig besetzte Tagungen veranstaltet. Kulturen des Friedens, Harmonie, Spannung, Widerstand war das Motto für die Veranstaltung des Friedensbüros. Isolde Karim schrieb dafür einen Text zur Eröffnung mit dem Titel »Der andere Namen des Friedens«. Darin hat sie Friedenssehnsucht und die Kehrseite der Idylle, Ausgrenzung und Feindschaft, angesprochen. Wegen einer kurzfristigen Erkrankung der Autorin wurde Karims Text von Petra Nagenkögel vorgetragen. Sie ist Schriftstellerin und Leiterin des Literaturvereins Prolit.
Ja, wir hier in Europa sind dem Frieden so lange schon so nahe wie noch nie in der Geschichte. Andererseits sind wir gleichzeitig Zeugen, Beobachter und Bewohner einer Welt, die aus den Fugen zu sein scheint. Mitglieder einer Gesellschaft, die sich zunehmend polarisiert. Einer Gesellschaft mit scheinbar oder tatsächlich unüberwindlichen Gräben. Einer Gesellschaft, die man nur noch anhand ihrer verschiedenen Demarkationslinien erlebt. Sind wir dem Frieden also näher oder ferner als in den 60er oder 80er Jahren? Einerseits ist Frieden ja da. Wir leben in einer Gesellschaft ohne Krieg. Und andererseits gibt es eine Friedenssehnsucht. Eine Friedenssehnsucht, die Abwesenheit von Frieden anzeigt. Wir haben also paradoxerweise sowohl eine Abwesenheit von Krieg als auch eine Abwesenheit von Frieden. Frieden scheint also nicht einfach ein Zustand zu sein. Frieden ist vielmehr, so meine These, auch eine Erzählung, eine große Erzählung. Die Erzählungen der Hoffnung greifen nicht mehr, denn die Hoffnungen wurden zu oft korrumpiert. Ja, man muss sagen, die politischen Hoffnungen stecken in einer so massiven Krise, dass man sich nicht vorstellen kann, dass diese Krise anders als letal für die Hoffnungen ausgehen kann. Hoffnungserzählungen im Allgemeinen und die Friedenserzählung als eine besondere Hoffnungserzählung funktionieren also nicht mehr. Es gibt die Erzählung vom Frieden noch, sie macht noch Sinn, aber ihre Wirkungsweise, das heißt der emotionale und intellektuelle Zugriff, funktioniert nicht mehr. Das Friedensprojekt als Erzählung von der zukünftig erlösten Welt funktioniert nicht mehr. Aber die Sehnsucht nach Frieden, die gibt es noch. Als ein Bedürfnis, das vom gegenwärtigen Zustand des Nichtkrieges nicht gedeckt, nicht befriedigt wird. Es gibt heute zwei Antworten auf dieses Bedürfnis. Genauer gesagt, es gibt zwei Arten, diese Sehnsüchte zu befördern oder zu stillen. Da ist zum einen die Idylle. Die Idylle hat heute Konjunktur. Sie wird massenhaft verbreitet, politisch ebenso wie medial. Von der alten Friedenserzählung greift sie die Vorstellung auf, Friede sei Harmonie, Konfliktfreiheit. War dies die religiös konnotierte Vorstellung einer erlösten Welt, so hat diese Vorstellung sich säkularisiert, übersetzt etwa in die Vorstellung von Heimat. Emotional wird Heimat und Frieden gleichgesetzt. Beides wird als fixe Bedeutung, vertraute Welt, gesicherte Evidenz, also gesicherte Eindeutigkeit erlebt. All das sichert der Idylle den Frieden, zumindest dessen Erleben. Im Unterschied zur alten Friedenserzählung hat die Friedensvorstellung der Idylle eine radikale Immanentisierung erfahren. Die Heilsperspektive, die da eröffnet wird, ist keine utopische mehr. Sie ist kein in die Zukunft projizierter Zustand, sondern vielmehr ein Rückgriff auf ein vermeintliches Früher. Also die Rekonstruktion einer Vergangenheit, die es so nie gegeben hat. Dazu gehören die unterschiedlichsten Beschwörungen, seien es die politischen einer nationalen Gemeinschaft oder jene des Andreas Gabelier, der an sein christliches Land glaubt, wo der Schnitzel aus der Pfanne kommt, das Kreuz an der Wand hängt und die Buben auf Holzscheiten knien. Zu dieser Antwort auf die nach wie vor existierenden Friedenssehnsüchte gehört aber nicht nur ihre Rückwärtsgewandtheit, sondern ganz massiv auch ein weiteres Element. Es gehört zum Wesen der Idylle, dass Konflikte nicht einfach nur ausgeklammert, sondern vielmehr an den Rand der Idylle, an deren Grenzen verlagert werden. In dem Fall an die Grenzen der Heimat. Konflikte, die die Idylle bedrohen, Konflikte, die den Frieden im Sinne einer Konfliktfreiheit in Frage stellen. Konflikte gibt es da nur mit einem Außen. Der Konflikt am Rande der Idylle verschärft sich. Er wird zur Feindschaft. Diese ist also die Kehrseite der Idylle. Dort, wo Konflikt war, ist jetzt Feindschaft. Die Idylle gibt sich als Hoffnungserzählung aus, als immanente Heilserzählung. Ein Heil also, das sich weder in einem zeitlichen noch in einem weltlichen Jenseits, sondern im Hier und Jetzt vollzieht. Tatsächlich aber ist sie eine verkappte Angsterzählung, die an den Rand verdrängt wurde und die deshalb als Apokalypse wiederkehrt. Das ist es, was die Idylle zum Fake macht, zum verkappten Antifriedensmodell schlechthin. Es gibt aber noch die andere, die zweite Antwort auf die Sehnsucht nach Frieden. Diese beginnt mit einem alles andere als friedlichen Ereignis. Sie entsteht quasi auf der Guillotine. Das ist ihre Urszene der demokratischen Revolution. Dort wurde nicht nur der Monarch enthauptet, sondern auch jene Art von Macht, die sich in einer Person, eben dem Monarchen, sinnfällig und leibhaftig verkörpert hat.
Isolde Karim unterscheidet zwischen begrenzten, also gehegten Konflikten und ungehegten, unbegrenzten Konflikten. Sie spricht den fundamentalen Unterschied zwischen Kriegssubjekten und Friedenssubjekten an. Den einen geht es vor allem um Ab- und Ausgrenzung des Fremden und um ihre Erfüllung in sozialer Harmonie. Die anderen können mit Ungewissem, Neuem umgehen und empfinden dies sogar als Bereicherung. Ebenso die öffentliche Debatte über unterschiedliche Ansichten und Lösungswege möglicher Konflikte.
Öffentlichkeit ist eine Bühne. Eine Bühne, auf der gesellschaftliche Konflikte repräsentiert, also dargestellt werden. Das ist kein Defizit. Keine Stillstellung der Konflikte. Es bedeutet vielmehr, die Konflikte müssen in eine politische Form übersetzt werden. Das heißt, reale Konflikte werden in die Form der Politik übertragen. Demokratie bedeutet Institutionalisierung zur Hegung und Austragung von Konflikten. Das bedeutet, dass in demokratischen Gesellschaften der Konflikt nicht beruhigt oder stillgestellt wäre. Nein, der Konflikt ist vielmehr das, was uns verbindet. Die demokratische Gesellschaft wird zusammengehalten durch die Form ihres Streitens und nicht durch soziale Harmonie. Anders gesagt, Dissens ist ihr sozialer Kitt. Von daher müssen wir neu definieren, was Frieden ist. Frieden meint keine auf ewig befriedete Welt, wie der alte Traum lautete. Frieden ist nicht gesellschaftliche Eintracht, nicht Harmonie, nicht Erlösung. Das wäre eine religiöse Konzeption von Frieden. Als politisches Konzept aber meint Frieden nicht die Abwesenheit von Konflikten, sondern vielmehr die Hegung von Konflikten. In Demokratien ist Konflikt nicht das andere des Friedens, sondern vielmehr dessen Bedingung.
Die meisten von uns sind nicht immer nur gut, friedlich, freundlich. Abneigung ist nichts Unnatürliches oder Schlimmes. Das von Karim angesprochene Kriegssubjekt empfindet jedoch nicht nur Hass, sondern leidenschaftlichen Hass. Der Unterschied zwischen Kriegs- und Friedenssubjekten besteht darin, was ihre Identität ausmacht. Die Art, wie sie ihre Identität bewohnen. Die Leidenschaft, die ungebundene Feindschaft, die das Kriegssubjekt auszeichnen, das sind nicht nur seine Gefühle, es ist auch eine bestimmte Art, ich zu sein. Eine bestimmte Art, einer Gemeinschaft zuzugehören und eine bestimmte Art, sich von anderen abzugrenzen.
Der Bezug auf sich selbst, der Bezug auf seine Gemeinschaft und der Bezug auf das, was als nicht zur Gemeinschaft gehörig betrachtet wird, der Bezug auf den anderen. Diese drei Bezüge machen das aus, was unsere Identität ist. Beim Kriegssubjekt ist dieser Begriff ein voller. Das Kriegssubjekt ist ganz Teil seiner Gemeinschaft. Demgegenüber steht die andere Art, seine Identität zu bewohnen. Die nicht volle Identität also. Die nicht volle Identität ist jene, die weiß, dass sie der Schnittpunkt einer Vielzahl von Bestimmungen ist. Die nicht volle Identität ist jener, die weiß, dass es andere Identitäten gibt. Natürlich weiß das jeder, werden Sie einwenden. Hier geht es aber nicht um rationales Wissen.
Hinter der von vielen hierzulande angestrebten Idylle steckt eine Angsterzählung, die nach Ausgrenzung verlangt. Ein führender Ideologe der Rechten hat in den 1990er Jahren den Begriff der Umvolkung ins Spiel gebracht. Die Angst davor führt dazu, sich innerhalb einer eigenen, abgeschlossenen, scheinbar harmonischen Gemeinschaft zu verschanzen und zur Ausgrenzung jener, die nicht idyllisch gestimmt sind, weil sie von woanders herkommen, weil sie andere politische, religiöse oder vielleicht eine andere sexuelle Orientierung haben, sich anders kleiden, nicht Schweinsbraten mit Knödeln essen, Konflikte nicht durch schöne Worte zudecken wollen, was auch immer. Es herrscht momentan wieder eine starke Sehnsucht nach Eintracht und Harmonie. Es gibt viel Beifall für eine Politik, die keine Konflikte und Kontroversen austrägt, nicht diskutiert. Für eine Regierung, die nicht streitet, sondern stete Eintracht demonstriert. Manche sagen dazu auch Niedertracht. Derartiges benötigt dichte Grenzen. Dorthin wird sehr viel Geld investiert. Geld, das anderswo fehlt und für die Integration vielleicht besser eingesetzt wäre. Grenzen sollen uns vor den angeblichen oder wirklichen Bedrohungsszenarien einer immer komplizierter werdenden Welt schützen. Vor den anderen, vor einer möglichen Gefährdung unserer vermeintlich konfliktfreien Idylle. Die Trumpsche Mauer zu Lateinamerika oder das Schließen von Balkan- oder Mittelmeerrouten würde ich jetzt ganz persönlich dazu zählen.
Hat sich die Idylle als verkappte Apokalypse, als verkappte Angsterzählung erwiesen? So ist der Konflikt als Medium der Gesellschaft, der Konflikt als Quelle sozialer Kohäsion, so Oliver Machert, das genaue Gegenteil. Es ist eine verkappte Hoffnungserzählung. Es bietet nicht die trügerische Idylle zur Sehnsuchtserfüllung an, nur den Konflikt. Aber daraus gewinnt er Lebendigkeit und Intensität. Frieden kann nach wie vor eine Hoffnungserzählung sein. Wenn Frieden nicht als Abwesenheit, sondern als Hegung von Konflikten verstanden wird. Dann aber ist Frieden weder ein utopischer Zustand noch eine retrograde Illusion, sondern vielmehr eine gegenwärtige Handlungsweise. Frieden als das Austragen von begrenzten Konflikten. Frieden als das Aufeinandertreffen von eingehegten Subjekten. Das andere Wort dafür lautet Demokratie.
Franz Fischler ist ehemaliger Landwirtschaftsminister der Volkspartei und österreichischer EU-Kommissar. Er eröffnete die Tagung Zukunft international, Völkerverständigung und die Rückkehr des Nationalen der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen mit einem Vortrag über Gesellschaften der Angst und das mögliche Ende von Globalisierung und Europäisierung. Fischler sprach über Gemütslagen, das was und womit man uns Angst macht, Globalisierung und Immigration, die Ängste und Bedrohungen vor allem aus Sicht der Wähler rechter Parteien. Diese trauen weder der EU noch den eigenen Politikern.
Das Migrationsproblem wird bei uns völlig überzogen dargestellt. Die Zahl der Asylanträge ist massiv zurückgegangen. Heuer noch einmal ziemlich drastisch so zu tun, als ob das Migrationsproblem unser einziges Problem wäre, ist ganz einfach falsch. Nur als ein Thema und nicht das akuteste Thema müssen wir uns auch mit Fragen der Flüchtlings- und Migrationspolitik auseinandersetzen. Wobei ich der Meinung bin, dass nachdem ja kaum neue Flüchtlinge in Österreich ankommen, in erster Linie das Thema lautet Integration. Also mit anderen Worten, wie gehen wir mit jenen um, die schon da sind? Da müsste eigentlich der Fokus sein, da müsste man entsprechend daran arbeiten.
Ganz anders als die Angst vor Immigranten sind die tatsächlichen Herausforderungen und zentrale Zukunftsaufgaben, die es zu lösen gelte. Klimawandel ist das Problem schlechthin, sagt Fischler. Er wird dramatischer als angenommen, gerade in einem Gebirgsland wie Österreich, das bereits am absoluten Limit angelangt ist. Digitalisierung birgt Chancen und Risiken für das soziale Zusammenleben und fürs Berufsleben. Innerhalb der nächsten 20 Jahre wird ein Drittel aller Jobs wegfallen. Wie geht man mit diesen Arbeitslosen um? Für neue Arbeitsplätze braucht es drastische Änderungen im Bildungssystem und in der Bildungspolitik. Urbanisierung und ländliche Entwicklung. 200 Millionen Europäer leben zurzeit am Land. Von denen wird innerhalb der nächsten 20 Jahre die Hälfte in die Städte drängen, vor allem die Jungen. Ein starkes Bevölkerungswachstum in Afrika und Südamerika sowie in Teilen Asiens. Gleichzeitig weniger Bevölkerung und Überalterung, vor allem in den wirtschaftlich schwachen Zonen Europas.
Wenn man sich jetzt fragt, wie gehen wir mit diesen Herausforderungen um, dann stellt man fest, dass alle zentralen Zukunftsthemen einige klare Gemeinsamkeiten haben. In Europa können wir kein einziges dieser Probleme auf der nationalen Ebene lösen. Es handelt sich durchwegs nicht um sehr einfache Fragestellungen, wo man gewissermaßen ein Kochrezept stricken kann, sondern da hängt alles mit allem zusammen. Und noch dazu sind diese Themen alle sehr komplex. Von einer Illusion muss man sich auch befreien, nämlich zu glauben, dass man diese Probleme von heute auf morgen lösen kann. Sie brauchen Zeit. Eines kommt dann hinzu, diese klassische Vorstellung, das sind alles zentralpolitische Aufgaben, daher soll sich gefälligst die Politik darum kümmern und die Politik soll das lösen, funktioniert auch nicht mehr. Diese Probleme sind nur lösbar, wenn alle maßgeblichen gesellschaftlichen Kräfte, das heißt die Politik, die Wissenschaft, die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft miteinander Wege finden, wie diese Entscheidungsträger an einen Tisch gebracht werden können und gemeinsam etwas entscheiden. Von selber wird das alles nicht laufen. Wir brauchen ein neues Engagement in unserer Gesellschaft, ein Engagement des einzelnen Bürgers und der einzelnen Bürgerin. Auf diese Weise kann es dann auch hoffentlich zu einer verstärkten Demokratisierung unserer Gesellschaft kommen. Etwas, was ja gerade auf der europäischen Ebene wichtig wäre. Auf der europäischen Ebene muss man zugeben, und das wird jetzt in den nächsten Monaten sicher massiv diskutiert werden, haben wir nach wie vor ziemliche Mängel.
Gerade zu Europa gibt es zwei komplett gegenläufige Strömungen. Jene, die sich für ein Zusammenrücken einsetzen.
Da hat sich insbesondere der Robert Menasse sehr engagiert und die Ulrike Gero, eine Professorin an der Uni in Krems. Menasse hat ja schon im Zusammenhang mit seinem Roman das nachnationale Europa propagiert. Gero ist noch einen Schritt weitergegangen und hat ein Buch mit dem Titel Die Republik Europa geschrieben. Und vor kurzem haben sie ja gemeinsam europaweit von vielen, es waren am Ende an die 100, Balkonen herab in zentralen Städten die Republik Europa ausgerufen. Das war ein symbolischer Akt, ein Wake-up-Call. Wir brauchen nicht nur mehr Europa, sondern wir brauchen auch mehr Demokratie.
Und dann gibt es jene, die mit der Demokratie weniger am Hut haben und mehr auf starke Männer setzen.
Was verbirgt sich eigentlich hinter diesem neuen Begriff der illiberalen Demokratie, die der Herr Orban und andere, die Polen und insgesamt die Visegrad-Staaten mehr und mehr propagieren und die auch anderswo in Europa Gefallen finden. Dieses Zitat, das ist aus der Eröffnungsrede des neu gewählten ungarischen Parlaments. Dort hat er unter anderem eben ein Plädoyer gegen die Liberale, gegen unsere Auffassung von Demokratie gehalten. Und ganz klar gesagt, dieses Zeitalter ist zu Ende. Er hat darauf hingewiesen, dass die liberale Demokratie ungeeignet sei, die Würde des Menschen zu verteidigen. Er stellt damit eigentlich den Grundpfeiler unserer Verfassungen in Frage. Er sagt weiter, es ist ungeeignet, die Freiheit den Menschen zu geben. Das kann einer, der am Tisch mit den anderen Regierungschefs in Brüssel jedes Monat beinahe sitzt, ohne große Kritik äußern, ohne dass es da eine große Bewegung dagegen gibt. Das ist, glaube ich, das, was uns nachdenklich machen sollte. Da müssen wir Farbe bekennen. Der Zeitpunkt zu diesem Farbe bekennen wird tatsächlich die kommende Europawahl sein.
Viel deutlicher darf man es von einem ehemaligen EU-Kommissar der ÖVP wohl kaum erwarten. Danke fürs Zuhören. Mehr über Radio Bob findest du auf den Webseiten der Radiofabrik und der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen.